Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Heute ist Freitag, der 21. August 2026 und wir starten wieder mit euch gemeinsam ins Wochenende. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Duschinski.
Wie ihr das von uns kennt, schauen wir einmal zurück auf die Woche des Datenschutzes. Das gehört zu einem vernünftigen Wochenabschluss dazu, wie wir finden. Einmal up to date sein. Und dementsprechend würde ich schauen, was steht denn alles an. Es gibt ja auch noch was, auf das wir noch hinweisen wollten, richtig?
Ja, sehr gute Überleitung. Was möchtest du denn erst hören, die Themen oder unseren Hinweis?
Ja, wir machen erst unseren Hinweis.
Unseren Hinweis, ja.
Kleiner Cliffhanger.
Kleiner Cliffhanger für die Themen von heute. Ja, aber wir möchten euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass ja am 29. und 30. September in Berlin die Bitkom Privacy Conference stattfindet. Und wir würden uns natürlich freuen, den einen oder anderen von euch auch dort zu treffen. Nicht nur zum Smalltalk, sondern wir haben ja auch das Vergnügen, als MigoSense wieder Partner der Konferenz zu sein. Und wir beide haben ja auch das Vergnügen, wieder einen Workshop durchzuführen. Richtig, Heiko?
So ist es. Es ist kein offizielles Meet and Greet, aber ihr könnt es natürlich gerne dafür nutzen. Kommt gerne vorbei. Titel ist Berechtigtes Interesse, unterschätzt, überstrapaziert oder die richtige Wahl für KI. Wir schauen uns das an anhand der Rechtsgrundlage für das Thema Transkription von Meetings.
So
also
ist es.
Etwas sehr, glaube ich, für sehr viele in der Praxis sicherlich relevant. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen was draus mitnehmen kann.
Das denke ich auch, bin ich fest von überzeugt und ich freue mich schon drauf.
Genau, wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes zum Workshop und von da aus bin ich mir sicher, ihr werdet den Link auch zur Anmeldung dann auf der Seite finden, wo ihr Tickets kaufen könnt. Wichtig ist der 29., das ist der Tag, der in Präsenz stattfindet in Berlin im Futurium. Und der 30., der findet rein online statt, der ist sogar kostenfrei, aber der 29., das ist der Tag in Berlin, wo man uns dann auch treffen kann.
So ist es. Aber jetzt
die Themen.
Die Themen für heute. Und zwar einmal habe ich mitgebracht ein Update zu den Smart Glasses. Die waren ja jetzt schon die letzten zwei Wochen auch Thema hier bei uns. Weiter geht's mit einer, finde ich, ganz interessanten Technik beim WLAN. Außerdem auf meinem Zettel ein Urteil zum Thema Artikel 15 DSGVO und zu guter Letzt habe ich auch noch eine Veröffentlichung mitgebracht.
Hervorragend. Ich schaue heute auf folgende Themen, auch in genau dieser Reihenfolge. Einmal auf die Bundesregierung, die das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Jobcenter verteidigt. Dann ebenfalls ein Urteil, und zwar vom Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da geht es um die Frage, wie weise ich denn eine Einwilligung in meinen E-Mail-Newsletter richtig nach? Und was braucht's denn dafür? Kleiner Spoiler. Ich glaube, da gibt es für viele Handlungsbedarf. Da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere schlecht aufgestellt ist, wenn es mal zum Schwur kommt. Und letztes Thema, was ich dabei habe, ist ein Cyberangriff auf das Berliner Landesnetz.
Cool, dann soll ich mal starten?
Denn mal taub.
Die Bundesnetzagentur sieht keinen Grund für ein Verbot von Smart Glasses. In den letzten Wochen haben wir ja mehrfach im Podcast über die Meta Smart Glasses gesprochen. Beispielsweise hatte ja der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs ein mögliches Verbot der Kamerabrillen ins Spiel gebracht. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, denn wie Heise Online berichtet, sieht die Bundesnetzagentur derzeit keine rechtliche Grundlage für ein Verbot. Zur Erinnerung, die Smart Glasses sehen ja eben weitgehend wie normale Brillen aus, verfügen aber eben um eine integrierte Kamera. Und ob gerade gefilmt oder fotografiert wird, erkennen Personen in der Umgebung ausschließlich an einer kleinen LED. Und genau diese LED ist jetzt der entscheidende Punkt. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach § 8 des T3DG bei den bislang geprüften Ray-Ban Meta AI Glasses nicht erfüllt. Der Grund? Die Aufnahme werde durch das optische Signal angezeigt und erfolge damit aus Sicht der Behörde nicht unbemerkt. Ein formelles Verfahren gegen die Brillen führt die Bundesnetzagentur derzeit nicht, aber sie hat zugesagt, den Markt diesbezüglich weiter zu beobachten. Also diese Linie entspricht auch ihrer bisherigen Position, wonach eben smarte Produkte insbesondere dann problematisch eingestuft worden sind, wenn Bild oder Ton unbemerkt aufgenommen oder übertragen werden können. Ja, jetzt ist damit aber, denke ich, die Diskussion keineswegs beendet, denn die Bundesnetzagentur beantwortet zunächst zwar jetzt die Frage, ob die Brille als Gerät verboten werden kann. Davon zu unterscheiden ist aber definitiv auch die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der konkreten Nutzung. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hatte gerade hier deutliche Bedenken geäußert, denn aus seiner Sicht kann ja eben das unbemerkte Film anderer Personen mit den Brillen gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Und dass eine kleine LED leuchtet, bedeutet also ja eben nicht automatisch, dass jede damit angefertigte Aufnahme auch zulässig ist. Zusätzlich gibt es ja auch inzwischen Druck von anderer Seite. Wie in der letzten Woche wir ja auch berichtigt hatten, hat ja die Organisation Hate Aid Strafanzeige gegen Meta, die Brillenhersteller Ray-Ban und Oakley sowie mehrere Händler gestellt. Und kritisiert wird ja da unter anderem, dass eben das Aufnahmesignal im Alltag leicht übersehen werden könne und Möglichkeit kursierten, die Schutzmechanismen zu umgehen. Also ich finde jetzt auch, dass eben aus Datenschutzsicht genau diese Unterscheidung wichtig ist. Denn ein zulässiges Gerät bedeutet noch lange eben keine zulässige Datenverarbeitung. Und ja, den Unternehmenskontext habe ich ja schon bereits vor 2 Wochen thematisiert. Also hört da gerne nochmal in die Folge rein. Ich roll das jetzt nicht alles nochmal auf. Aber zusammenfassend lässt sich halt eben sagen, dass jetzt die Entscheidung der Bundesnetzagentur nur die Diskussion auf der Ebene eines möglichen Geräteverbots löst. Die eigentlich spannende Frage bleibt aber eben bestehen, reicht diese kleine LED tatsächlich aus, damit Menschen zuverlässig erkennen können, dass sie gerade aufgenommen werden? Und ich habe jetzt schon die Woche schon aus der privaten Praxis von Leuten gehört, dass ja die Leute mittlerweile ja sogar in der Diskothek einfach oder Fitnessstudio hingehen und da Leute um sich herum aufzeichnen. Also das ist ja wirklich dann auch gar nicht mehr lustig.
Ich bin ja hin und her gerissen. Einerseits denke ich so, ja, es ist halt Eigenverantwortung gefragt, ja, bei Menschen, so Dashcams und so weiter. Es gibt so viele Bereiche, wo man relativ einfach und auch mit dem Handy heutzutage kann man auch relativ einfach aufnehmen. So, und auch in der Diskothek, in der vollen Diskothek oder auch in einem Fitnessstudio hat nicht jeder jeden im Blick. Also das finde ich ist schwierig. So zu sagen, deswegen sollte man die Brillen per se verbieten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, und das ist natürlich genau der Knackpunkt, es gibt halt leider heutzutage einfach zu viele Menschen, die das einfach auch missbrauchen und die es natürlich dann vielleicht nicht nur wirklich für den Privatgebrauch machen, sondern wie gesagt, Social Media und so weiter und dann wird es halt sehr schnell unkontrolliert. Deswegen, ich finde es echt schwierig.
Ja, definitiv. Aber ich glaube halt, dazu kommt auch wirklich noch das Thema Unwissenheit. Was es denn auslöst, wenn ich solch eine Brille nutze und in welche datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit ich denn komme und auch da wieder die Brücke geschlagen zum Unternehmen. Ja, wie gehe ich halt als Unternehmen halt eben mit dieser Art von Technik um, wenn ich halt beispielsweise gar nicht so genau erkennen kann, was für eine Art Brille mein Mitarbeiter halt auf der Nase hat.
Wir können es ja mal dogmatisch betrachten, ja. Also was wäre denn notwendig, um zu sagen, das ist zulässig, wir brauchen eine Rechtsgrundlage, wir müssen aber auch alle anderen Pflichten erfüllen. Das heißt also, wenn ich doch mit so einer Brille rumlaufe, muss ich mir doch als erstes mal Gedanken darüber machen, wie komme ich denn meinen Informationspflichten nach 13 DSGVO nach? Laufe ich mit einem T-Shirt rum, mit Piktogramm und QR-Code zu den Datenschutzhinweisen?
Könnte die Geschäftsidee sein, Heiko, ja. Für uns. Mikrosense QR-T-Shirts.
Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Können wir mal drüber nachdenken. Wir nehmen die ersten Bestellungen an. podcast@mikrosense.de und schickt einfach eure Größe und dann, wenn genug Bestellungen da sind, dann machen wir uns mal Gedanken dazu, wie das dann optisch aussieht. Gut. Machen wir weiter?
Ja.
Alles klar. Viele Nutzer haben Probleme mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Online-Zugang der Jobcenter. Die Bundesregierung will an den zusätzlichen Sicherheitsverfahren aber trotzdem festhalten. Seit April 25 müssen sich nämlich Nutzer unter anderem mit Passkeys, One-Time-Passwörtern oder der App BA Secure anmelden, die insbesondere nach einem Gerätewechsel wohl häufig erneut eingerichtet werden müssen und damit dann betroffene Menschen vor Herausforderungen stellen. Denn betroffen sind nach Angaben der Regierung vor allen Dingen auch Menschen ohne moderne Hardware oder ausreichende IT-Kenntnisse. Aber wohl auch der Wechsel zwischen der App und dem mobilen Browser zum Beispiel sorgt bei vielen Nutzern für Schwierigkeiten und natürlich auch für Frust. Die Bundesregierung hält aber an diesen Sicherheitsmaßnahmen fest, weil sie sie unbedingt für erforderlich hält und verweist dabei natürlich auf den Schutz der Nutzerkonten und eine sichere und datenschutzkonforme Kommunikation. Sie sagt, gerade bei sensiblen Sozialdaten soll nicht alleine ein Passwort darüber entscheiden, ob jemand Zugriff auf ein Konto bekommt oder nicht. Und ich denke, gerade aus Sicht der Datenschutzbeauftragten oder auch Informationssicherheitsverantwortlicher ist das vielleicht eine gute Argumentationshilfe, denn wir erleben das natürlich im Bereich von Sicherheitsmaßnahmen sehr häufig und ich glaube, dass die richtige Reaktion auf Akzeptanzprobleme nicht zwingend sein sollte, hier jetzt den zweiten Faktor wieder abzuschaffen. Stattdessen sollte man natürlich prüfen, okay, wie kann man das vielleicht mit der Anmeldung auch nutzerfreundlicher gestalten oder welche Unterstützung kann man denn den Beschäftigten vielleicht auch geben, damit das dann vom Ablauf her ein bisschen einfacher wird. Ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle, die das schon mal gemacht haben und gerade am Handy, wenn man dann so den zweiten Faktor vielleicht noch aus der anderen App übertragen muss, dann läuft da immer, man arbeitet ja gegen die Zeit. Das ist natürlich auch durchaus ein weiterer Stressfaktor, kann ich durchaus verstehen, aber ich glaube, wir sollten trotzdem nicht müde werden, dafür zu sensibilisieren, dass das halt wichtig ist, denn ja, Komfort und Sicherheit in Einklang zu bringen ist schwierig, keine Frage, denn ja, da genau liegt die Schwachstelle, die Betrüger gerne ausnutzen. Ja, da, wo es halt komfortabel und einfach ist, da ist auch die Aufmerksamkeit nicht so hoch und da passieren dann genau schnell diese Dinge, dass ich dann mich irgendwo authentifiziere, irgendwas wegklicke und so weiter. Deswegen, wir sollten nicht müde werden, dafür zu werben, dass das wichtig ist.
Kommen wir zu meiner nächsten Nachricht. Und zwar ist es eine ganz interessante neue Technik, weil was passiert denn eben, wenn ein WLAN-Router plötzlich Bewegung im Haus erkennt? Heise Online berichtet über eine neue Funktion des US-Providers Comcast, die aus datenschutzrechtlicher Sicht ziemlich spannend werden könnte. Denn der WLAN-Router soll künftig nicht mehr nur Daten übertragen, sondern auch Bewegung im eigenen Zuhause erkennen können. Die Funktion heißt Wi-Fi Motion und ist Teil des neuen Angebots Xfinity Shield. Technisch funktioniert das so. Der Router und ausgewählte verbundene Geräte, zum Beispiel ein Smart Speaker oder Thermostat, bilden gewissermaßen einen unsichtbaren Funkbereich. Bewegt sich jemand durch diesen Bereich, verändert der Körper die WLAN-Signale. Genau diese Veränderung erkennt das System und schickt bei Bedarf eine Benachrichtigung an die App. Kameras oder klassische Bewegungsmelder sind dafür eben dann gar nicht mehr notwendig. Comcast betont, dass die Funktion nur nach ausdrücklicher Aktivierung genutzt wird. Außerdem sollen weder Bild noch Ton aufgezeichnet und auch keine Person identifiziert werden können, nach ihrer Aussage. Die App zeigt allerdings bis zu 7 Tage zurückliegende Bewegungsereignisse an. Comcast weist zudem darauf hin, dass solche Daten unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen auch an Behörden oder andere Dritte herausgegeben werden können. Und ja, genau hier wird es jetzt natürlich aus Datenschutzsicht interessant, denn wir sprechen ja eben nicht über klassische personenbezogene Daten wie Namen oder E-Mail-Adressen. Aber trotzdem kann natürlich aus den Bewegungsdaten sehr viel über das Privatleben abgeleitet werden. Beispielsweise ist jemand zu Hause, wann steht jemand auf, wann wird eine Wohnung verlassen oder gibt es nachts Bewegungen und in welchen Bereichen halten sich denn die Menschen eben überhaupt auf. Besonders spannend auch dabei ist, dass die dafür notwendige Sensorik bereits im Haushalt vorhanden ist. Also der WLAN-Router vom Anbieter bekommt durch ein Software-Update plötzlich eine völlig neue Funktion. Und aus einem Gerät für Internetzugang wird damit gewissermaßen ein Bewegungsmelder. Die Technologie selbst ist nicht automatisch problematisch. Schöne Kombi, ne? Automatisch problematisch. Denn gerade die Einbruchserkennung oder auch unterstütztes Wohnen kann ja durchaus sinnvoll dafür sein. Ne? Denken wir jetzt zum Beispiel an Sturzerkennung für betagte Personen. Aber je mehr eben aus einer vorhandenen Infrastruktur über das Verhalten von Menschen ableiten lässt, desto wichtiger werden natürlich die Themen wie Transparenz, klare Zweckgrenzen und natürlich auch die echte Wahlmöglichkeit. Und das betrifft ja nicht nur denjenigen, der mal über seinen WLAN-Router Bescheid weiß, sondern natürlich auch für alle anderen Personen, die sich in dieser Wohnung aufhalten. Also bei solchen Funktionen ist eben ja, nicht nur gefragt, was technisch möglich ist, sondern auch, welche Informationen daraus entstehen und wer darauf denn am Ende zugreifen kann. Und auch, ich finde ja auch nicht ganz unrelevant, ist ja auch das Thema Sicherheit. Also inwieweit ist denn von außen das Thema auch angreifbar oder die Information auch abgreifbar?
Also viele erheben diese Daten ja bewusst. Im Rahmen von Smart Home installieren sie Bewegungsmelder, um bestimmte Dinge zu steuern. Und da sind natürlich auch nicht selten Cloud-Anbieter hinter, die diese Daten dann verarbeiten. Aber hier liegt der Fall ja ein bisschen anders. Ja? Also hier kommt das sozusagen ja über was anderes. Wobei, wenn Sie halt sagen, es wird halt nicht ohne ausdrückliche Aktivierung genutzt, hat es ja offenbar der Nutzer noch in der Hand. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch Features sind, die hiesige TK-Unternehmen irgendwann vielleicht auch mal anbieten, weil natürlich, wie gesagt, sehr viele TK-Anbieter stellen ja die Modems inklusive WLAN-Router und so weiter zur Verfügung und ja, technisch wird es da wahrscheinlich dann irgendwann auch möglich sein. Also Obacht, was man so alles aktiviert. Wenn man es will und nutzt, ist ja auch gut. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat Ende Juli entschieden, dass ein Unternehmen eine Einwilligung für Werbe-E-Mails nicht allein mit einer E-Mail-Adresse, IP-Adresse und Zeitstempel nachweisen kann. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, was ein Unternehmen konkret vorlegen muss, wenn es sich beim Versand von Werbe-E-Mails auf eine Einwilligung beruft, was vermutlich die meisten tun werden. Das Unternehmen hatte als Nachweis eine E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse mit Zeitstempel und natürlich noch eine weitere IP-Adresse und einen Zeitstempel dann für den Double-Opt-In-Vorgang dokumentiert. Also das, was, glaube ich, viele Unternehmen auch heute vorlegen können, wenn sie nach einer Dokumentation der Einwilligung gefragt werden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf sagt aber ganz klar, das reicht nicht. Nach Auffassung des Gerichts beweisen nämlich die IP-Adresse und Zeitstempel zunächst nur, dass sie bestimmten Zeitpunkten Daten von einem technischen Anschluss bzw. Gerät übertragen wurden und daraus ließe sich nicht sicher ableiten, welche konkrete Person gehandelt hat und es lässt sich aus diesen Daten auch nicht erkennen, welche Daten oder welche Inhalte die angebliche Einwilligung nun hatte. Das Gericht bestätigte deshalb auch die Verwarnung der Aufsichtsbehörde nach 58 Absatz 2 Buchstabe B DSGVO. Ausgangspunkt war eine Beschwerde wegen unerwünschter Werbe-E-Mail. Hätte man jetzt schon fast vermuten können. Und der Betroffene hatte natürlich erklärt, gar nicht eingewilligt zu haben. Das Unternehmen berief sich dagegen auf die Anmeldung über die eigene Webseite und das Double-Opt-In-Verfahren. Man muss aber auch wissen, schon in einem früheren Verfahren gab es wohl einen Fall mit der Aufsichtsbehörde und dort konnte man auch eine Bestätigungs-E-Mail nicht vorlegen, woraufhin das Unternehmen dann der Aufsichtsbehörde damals in dem Fall schon mitgeteilt hatte, jetzt ein zusätzliches Postfach angelegt zu haben und dort jede versendete Double-Opt-In-E-Mail auch als BCC dann speichern zu wollen. Und ja, jetzt hat der Betroffene erneut eine Werbe-E-Mail erhalten und das Unternehmen konnte aber diese Bestätigungs-Mail wiederum nicht vorlegen, was natürlich für den Fall jetzt tatsächlich natürlich auch ein bisschen doof ist. Ja, also deswegen nannte es halt die oben genannten Daten und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall daraus lernen und mitnehmen, dass wir uns diese Verfahren, wie wir heute Einwilligungen dokumentieren im Online-Einwilligungsverfahren, insbesondere wie gesagt auch bei Newslettern, wie das genau funktioniert. Denn wie gesagt, alleine diese technischen Daten reichen anscheinend nicht. Also man sollte sich genau angucken, wie man im Streitfall nachvollziehbar zeigen kann, welche Einwilligung wirklich abgegeben wurde, wie die betreffende E-Mail-Adresse lautete, an die dann auch die Einwilligung erteilt wurde. Wie gesagt, und auch welchen Inhalt diese hatte. Also ich würde mir jetzt da zum Beispiel vorstellen, dass man wahrscheinlich mit der Double-Opt-In-E-Mail nicht nur diese E-Mail speichert und wann sie geschickt wurde, an welche Adresse, sondern dass man damit auch den Inhalt nochmal wiedergibt, den der Einwilligungstext enthalten hat. Ich glaube, da könnte man schon relativ viel von abdecken. Also wichtig ist halt, wie gesagt, die reine IP-Adresse und Zeitstempel reichen also nicht aus als Einwilligungskette oder als Nachweiskette für die Einwilligung. Ja, und ich glaube, das ist aber auch eine recht einfache Weisheit, wenn man natürlich gegenüber der Aufsichtsbehörde erklärt, etwas zu tun, also wie zum Beispiel in diesem Fall die Bestätigungs-E-Mails zu archivieren, sie dann aber später nicht vorlegen kann, dann spricht das natürlich auch gegen den belastbaren Nachweis. Und ja, da würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn das die Aufsichtsbehörde dann auch nicht so lustig findet oder ein Gericht.
Doof gelaufen, glaube ich, Kategorie.
Beides, ne? Also ja. Wie gesagt, ich glaube, doof gelaufen, aber auch inhaltlich nochmal ganz wichtig, wie gesagt, und ich glaube, wie gesagt, bin ich schon überzeugt, dass es sehr viele trifft, inhaltlich nochmal wichtig, sich wirklich sein eigenes Double Opt-in da und was dokumentiert man tatsächlich anzugucken. Und im Zweifelsfall vielleicht auch zu sagen, die IP-Adresse sagt eh nichts aus, die kann ich mir eigentlich auch sparen.
Richtig, ja. Ja, was man sich vielleicht auch nochmal anschauen sollte, so wäre das Thema Auskunft. Ja, auch immer in der Praxis, vor allem derzeit ja ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema für Betroffene, auch da dem einen oder anderen Unternehmen nochmal auf den Zahn zu fühlen. Und ja, ich habe jetzt heute mitgebracht einen Gerichtsbescheid vom Verwaltungsgericht Osnabrück, das nämlich darin das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO deutlich stärkt. Denn das Verwaltungsgericht hat sich in seinem Gerichtsbescheid, konkret war das am 11. August 2026, sehr ausführlich mit dem datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch beschäftigt. Und die Entscheidung enthält gleich mehrere Punkte, die für die Praxis durchaus wichtig werden können. Im konkreten Fall hatte ein Bürger von einer Behörde Auskunft über seine personenbezogenen Daten verlangt. Die Behörde hatte zwar geantwortet, nach Auffassung des Klägers aber nicht vollständig. Unter anderem fehlten Angaben zu weiteren Verarbeitungen, Empfängern und Kopien personenbezogener Daten. Das Gericht gab ihm in wesentlichen Punkten recht und verpflichtete die Behörde nun dazu, die Auskunft zu vervollständigen. Besonders interessant bei der Entscheidung war zunächst die Frage, was bedeutet eigentlich Verarbeitung? Die Behörde hatte argumentiert, dass Daten nur dann verarbeitet würden, wenn aktiv mit ihnen gearbeitet werde. Das Verwaltungsgericht Osnabrück widerspricht dem sehr deutlich. Auch das bloße Speichern bzw. weitere Aufbewahren personenbezogener Daten ist bereits eine Verarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Es kommt also nicht darauf an, ob jemand gerade eine Datei öffnet, eine E-Mail versendet oder einen Datensatz bearbeitet. Solange personenbezogene Daten gespeichert bleiben, werden sie auch verarbeitet. Das ist für die Praxis ein wichtiger Punkt, denn bei einem Auskunftsersuchen nach Artikel 15 reicht es deshalb nicht, nur nach gerade aktiv genutzten Daten zu suchen. Also auch Daten, die lediglich in Akten, E-Mail-Postfächern oder sonstigen strukturierten Systemen gespeichert sind, können vom Auskunftsanspruch erfasst sein. Der zweite interessante Punkt in der Entscheidung betrifft den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs. Die Behörde wollte die Auskunft verweigern, weil der Kläger bereits mehrfach Auskunftsanträge gestellt und teilweise auch Schadensersatz verlangt hatte. Sie berief sich auf Artikel 2 Absatz 5 DSGVO, wonach eben offenkundig unbegründete und exzessive Anträge unter bestimmten Voraussetzungen abgelehnt werden können. Auch hier setzt das Gericht die Hürden sehr hoch. Allein der Umfang eines Auskunftsersuchens, selbst wenn mehrere tausend Seiten betroffen sein könnten, macht den Antrag aus ihrer Sicht noch nicht exzessiv. Auch wiederholte Auskunftsanträge oder spätere Schadensersatzforderungen reichen dafür nicht automatisch aus. Der Verantwortliche muss vielmehr konkret nachweisen, dass die betroffene Person das Auskunftsrecht missbräuchlich nutzt und ihr eigentliches Ziel nicht darin besteht, die Verarbeitung ihrer Daten zu verstehen und zu kontrollieren. Diese Missbrauchsabsicht konnte die Behörde im konkreten Fall eben nicht nachweisen. Und noch ein dritter Punkt ist interessant. Das Gericht bestätigt, dass Artikel 15 DSGVO nicht nur eine allgemeine Übersicht verlangt. Also Betroffene haben Anspruch auf Informationen, etwa zu Verarbeitungszweck, Empfängern, Speicherdauer und Herkunft. Und zusätzlich dazu müssen eben nach Absatz 3 auch eben die vollständige und originalgetreue Kopie ihrer personenbezogenen Daten enthalten. Also die reichende Beschreibung reicht dafür eben nicht aus. Also das können wir die Praxis mitnehmen. Definitiv Auskunftsrecht Artikel 15 sollten wir nicht zu eng verstehen. Also auch da wieder immer wieder der Blick oder vielleicht auch die Perspektive des Betroffenen einnehmen, dass diesem tatsächlich ermöglicht wird und nachvollziehbar gemacht wird, welche Daten über die Person vorhanden sind, wie sie verarbeitet werden und eben an wen sie auch gelangen.
Also was mich ja ein bisschen schockiert ist, dass es irgendwo, irgendwo in dieser Behörde, selbst, also dass Mitarbeiter selber vielleicht der Meinung sind, dass sie sie nicht verarbeiten, obwohl die Daten irgendwo gespeichert sind. Okay, das, wie gesagt, erlebe ich natürlich oder erleben wir ja auch tagtäglich in der Kundenarbeit. Ich erinnere mich da an viele Audits oder auch wenn es um das Thema Löschen geht, immer wieder Fachbereiche oder Mitarbeiter, die sagen, nee, da machen wir gar nichts mit. Da haben wir auch gar keinen Zugriff drauf. Deswegen brauchen wir die nicht löschen. Ist natürlich falsch. Also, wie gesagt, das ist das eine. Aber dass dann sozusagen das so weit eskaliert wird mit dieser Frage der Verarbeitung, Das finde ich echt irritierend, dass es da nicht vorher schon jemanden gegeben hat, der mal in die Definition von Verarbeiten geguckt hat und festgestellt hat, dass auch das Speichern eine Verarbeitung ist. Also das, wie gesagt. Aber gut. Das Berliner Landesnetz ist von einem Cyberangriff betroffen. Zwei Senatsverwaltungen sind deshalb seit Tagen vom Netz getrennt. Bekannt wurde der Vorfall schon am vergangenen Freitag, als der Angriff entdeckt und die betroffenen Behörden sogar vorsorglich isoliert wurden. Betroffen sind die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Also für alle, die in Berlin leben, wissen schon mal jetzt Bescheid. Da erreichen sie wahrscheinlich im Moment keinen per E-Mail. Beide Verwaltungen haben nämlich derzeit keinen regulären Internetzugang und können auch keine E-Mails nach außen versenden. Auch angeschlossene Dienste sind wohl beeinträchtigt, unter anderem auch die Beantragung und Auszahlung von Wohngeld. Hier sind laut Heise Online wohl 50.000 berechtigte Haushalte betroffen. Das ist natürlich, glaube ich, für die Betroffenen schon ziemlich übel, wenn da das Geld dann nicht kommt. Ja, zu möglichen Angreifermotiv, auch konkreten Angriffswegen gibt es wohl bislang noch keine bestätigten Angaben. Und ja, man kann auch noch nicht abschließend sagen, ob eventuell Daten abgeflossen sind. Das ist also noch offen für alle, die da, wie gesagt, in Berlin leben und betroffen sein könnten, glaube ich, sei geraten, sich da vielleicht ein bisschen auch in den lokalen Medien dann auf Stand zu halten.
Und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, und zwar die Veröffentlichung. Und ja, zum Schulbeginn hat der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein neues Informationsangebot für Elternvertreter veröffentlicht. Der Anlass ist halt sehr praxisnah. Elternvertretungen arbeiten regelmäßig mit Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und manchmal auch deutlich sensibleren Informationen über Kinder und Familien. Und genau da entstehen immer wieder wohl Datenschutzprobleme. Also insbesondere, was die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit angeht. Also hier, wer das für sich selber benötigt oder vielleicht in seinem Bekanntenkreis kennt, dieses Dokument findet ihr natürlich in den Shownotes bei uns.
Wunderbar, ja. Auch ein Thema, glaube ich, was viele, viele sicherlich betrifft, sei es als Betroffene oder aber vielleicht, weil sie selber Elternvertreter sind. Also ja, sehr alltagstauglich. Gibt's gerne weiter in eurem Bekannten- und Freundeskreis. Ja, und damit jetzt direkt die Möglichkeit, nochmal sich die Privacy-Konferenz anzuschauen und wer es möglich machen kann, am 29.09. Berlin einzuplanen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir den einen oder anderen von euch dort treffen. In diesem Sinne, vielen Dank.
Danke auch.
Und euch ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.